Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Bist du dicht oder besser gefragt, seid ihr dicht? Und die Frage geht natürlich auch an meine beiden Co-Hosts, an Axel und Jan. Seid ihr denn dicht? Hallo, ihr lieben beiden.
Aber voll und ganz, hallo.
Also mir sagt man nach, dass ich manchmal nicht so ganz dicht wäre.
Also ein herzliches Dank erstmal an Axel, ja, ich möchte die Idee nicht hier auf meinen Namen klauen, ja. Axel hatte diese wunderbare Idee zu dieser Episode und auch zum Episodentitel. Seid ihr dicht? Bist du dicht? Vielen Dank dafür, Axel. Wir wollen heute sprechen über Dichtigkeitsprüfungen bei Wohnmobilen. Mhm. Dazu kommen wir gleich. Bevor wir das tun, haben wir noch ein ganz, ganz großes Anliegen. Wir haben es schon mal in einer der...
Für viele Leute auch mit dicht in Zusammenhang stehenden Event.
Ja, genau. Wir haben es schon mal in den vorangegangenen Episoden erwähnt. Wir wollen unseren Geburtstag feiern und zwar mit euch. Und dazu planen wir die besagte, schon von uns angekündigte Call-in-Episode. Und jetzt hole ich meine lieben beiden Freunde und Kollegen mit ins Boot. Lass uns mal kurz die Fakten zusammensammeln. Wann soll die Call-in-Episode stattfinden? Axel, bitte.
Am 7. März 2025 ab 20 Uhr.
Ganz genau. Jan, was kann man machen, wenn man bei uns mitmachen möchte? Und das sollt ihr.
Ja, erstmal geht es ja darum, warum machen wir das überhaupt? Und das ist unser 4. Geburtstag. Denn wir haben die 3 Jahre geschafft. Und aus einer Schnapsidee sind wir zwar immer noch mit einer dichten Flasche unterwegs und einem dichten Wohnmobil, aber wir gehen ins 4. Jahr und von daher feiern wir den 4. Geburtstag. Von daher gerne auch mit euch. Und ihr habt die Chance mitzumachen und ihr könntet uns vorher, wenn ihr wollt, eine MP3, M4A oder sonstige Audiodatei einfach per Mail senden, dann würden wir das mit aufnehmen können. Schicken könnt ihr das Ganze an unsere klassische E-Mail-Adresse echt@abgefahren-podcast.de.
Dann fragt ihr euch natürlich, ja, wenn ich nicht nur eine Datei schicken will, sondern vielleicht sogar live mitfeiern möchte mit euch, wie kann ich das tun? Wir werden euch also definitiv eine Seite auf unserer Webseite anbieten, wo ihr alle Informationen findet. Ihr habt nämlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr uns direkt live lauschen, was ihr tun solltet, damit ihr wisst, worüber wir gerade reden und wo wir gerade sind. Dazu wird es einen Link zu einem Livestream geben. Den könnt ihr dann im Browser öffnen und könnt uns zuhören. Und dann habt ihr die Möglichkeit, uns entweder klassisch anzurufen übers Mobiltelefon oder gegebenenfalls stellen wir noch einen Link dazu, wie ihr dann vielleicht auf technisch etwas höherwertiger Ebene über StudioLink euch dann dazu schalten könnt. Der eine oder andere weiß, wie es geht, ist auch keine Raketenwissenschaft, kann man also alles beherrschen. Also anrufen oder per StudioLink dabei sein. Alle Informationen sammeln wir nochmal auf einer extra Seite auf unserer abgefahren-podcast.de Webseite.
Und wir packen den Link auf diese Seite auch in die Shownotes.
Genau. Ein großes Anliegen. Shownotes
von dieser Episode.
Von dieser Episode.
Genau. Seid dabei, wir würden uns sehr freuen. Je mehr mitmachen, desto bunter und unterhaltsamer wird die Episode. Wenn ihr nämlich nicht mitmacht, dann müssen wir 3 ja alleine feiern. Das machen wir auch. Aber schöner ist es mit euch. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Seid ihr dicht? Axels Idee, ich finde es super. Viele von uns Wohnmobilfahrern, Kastenwagenfahrern, whatever, haben wahrscheinlich schon mal was mit dem Thema zu tun gehabt. Und Axel hat sich dem Thema angenommen. Was war der Anlass, Axel? Warum hast du das jetzt hier zum Thema in unserem Podcast gemacht?
Ja, wir haben unseren Forster in 2020 gekauft. Und die Leute, die bis 5 zählen können, die wissen jetzt, was nach 2020 dann in 2025 ist. Das ist nämlich der 5. Geburtstag unseres Wohnmobils. Und bei Forster ist die Dichtigkeitsgarantie 5 Jahre. Und das hat auf jeden Fall bei mir ein paar Fragen ausgelöst. Genau. Jan bestellt Bier für die Männer vom Sägewerk. Alles klar.
Nee, du hast 7 Jahre. Ich habe nur gezeigt, okay, dass ich 7 Jahre
habe. Und der Thomas zeigt 10.
Ich mache eine 10 draus.
Ganz genau.
Das ist eigentlich ganz spannend, so unterschiedlich, wie wir immer sagen, wie wir sind, wie unsere Reiseformen sind, so unterschiedlich unsere Mobile sind. Jetzt haben wir ja auch noch unterschiedliche Dichtigkeitsgarantien. Jetzt wird's ganz, ganz wild hier.
Ja. Bevor wir einsteigen, eine Sache, also das ganz kurz, das sind nur Rechercheergebnisse. Ne? Ich bin kein Jurist, ihr beiden habt euer Jurastudium auch noch nicht abgeschlossen und deshalb ist keine Rechtsberatung und nur Recherche.
Ja, absolut. So.
Und Erfahrung ein bisschen.
Oftmals wird den Käufern eines Wohnmobils oder in meinem Fall eines Kastenwagens hier eine Dichtigkeitsprüfung empfohlen. Es ist ja keine Pflicht. Warum wird die empfohlen, Axel? Ich muss dich nochmal wieder ins Boot holen, denn du hast uns hier ganz, ganz viel Information zusammengesammelt. Ja. Ich kann es zwar ablesen, aber ich bitte dich einmal zu erklären, warum sollte man denn dieser Dichtigkeitsprüfung eventuell nachkommen?
Genau. Es gibt ja verschiedene juristische Begriffe und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass eben im Juristendeutsch irgendwie zum Beispiel das Wort Besitz und Eigentum eben unterschiedliche Dinge sind und genauso ist das Wort Garantie oder Gewährleistung eben was Unterschiedliches. Und eine Garantie ist eben eine freiwillige Leistung eines Herstellers und der kann die gesetzlichen Gewährleistungen, wie es ja heißt, kann er auch nicht ausschließen, sondern die gesetzliche Gewährleistung macht ja Sinn, ist gesetzlich, also muss er es machen. Ne? Diese 2 Jahre, die kennen wir von allen möglichen Sachen. Und bei einer Garantie ist es eben eine freiwillige Leistung und da kann der Hersteller auch Vorgaben machen, was quasi Voraussetzung ist dafür, dass diese Garantie dann auch am Ende wirkt. Ja. Und die Wohnmobilhersteller, die machen das, glaube ich, alle so, dass die eine jährliche Dichtigkeitsprüfung und zwar bei einem autorisierten Händler von sich, also aus ihrem Händlernetzwerk, dann verlangen. Mhm. Du kannst mit deinem Weinsberg nicht zu einem Euromobil-Händler gehen, nur weil der bei dir um die Ecke wäre oder was. Oder ich kann nicht zu einem Detlefs-Händler gehen mit meinem Forster. Kann ich alles machen. Die können natürlich genauso eine Dichtigkeitsprüfung machen. Das ist jetzt kein Wunderwerk. Aber die ist dann eben nicht wirksam für diese Garantie. Genau.
Und auch die Karenzzeit der Durchführung, weil du sagtest einmal im Jahr. Ich glaube, da haben wir alle drei das gleiche Thema. Die ist sehr, sehr strikt gehalten. Also bei mir steht ganz klar drin, dass man die maximal 2 Monate überziehen darf. Ansonsten wird es wahrscheinlich für mein Gefühl auch irgendwann dann unwirksam, wenn ich jetzt 6 Monate überziehe.
Ja.
Dann habe ich einfach diese Kette unterbrochen und womöglich sagt der Hersteller nachher, naja, Sie haben ja hier mal 1,5 Jahre
ausgesetzt. Genau. Ja. Also bei Forster war es, glaube ich, sogar noch enger. Ich glaube sogar nur ein guter Monat, aber das weiß ich nicht ganz genau. Ja.
Ja, die sichern sich halt damit ab, genauso wie sie sich damit absichern, das Kleingedruckte, ich nenne es mal so, das ist schon sehr, aber kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu, in den Einzelfällen, sehr diffizil und ich ganz denke, das macht es dann auch einfach, also Garantieansprüche auch nicht anzunehmen.
Genau.
Vorsichtig besprochen.
Ein weiterer Punkt ist ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, dass eine Solaranlage beim Forsterhändler für 100 Watt Solar für 1000 Euro, dass das zu viel Geld ist und mir das Solarpanel selber aufs Dachzimmer und dann da die Dachdurchführung mache und so weiter und das alles abdichte und so, das ist üblicherweise ja auch ein Punkt, der in diesen Garantiebedingungen angesprochen wird. Also kommen wir gleich nochmal drauf, aber dass nicht jeder irgendwie arbeiten an dem
kann ich sogar Aufbau. Komplett nachvollziehen. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, weil es natürlich Experten gibt, die meinen, vielleicht wirklich tatsächlich sowas selbst montieren zu können oder irgendwelche Löcher in die Dachhaut zu bohren. Da wird sich der Hersteller natürlich gerne von versichern wollen, dass das nicht passiert oder dass man beziehungsweise dann die Dichtigkeitsgarantie halt verliert. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen.
Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja, aber ich sage immer mal, es müsste ja auch ursächlich dafür sein, wenn du dir jetzt hinten an deiner Hecktür irgendwie ein Loch bohrst und hast hinterher Wassereintritt irgendwie über der Küche, dann kann man natürlich sagen, ja, hast ja hinten an der Hecktür auch ein Loch gebohrt, aber es hat ja keinen Zusammenhang. Ne? So, also, dass das Wasser jetzt irgendwie berghoch fließt und dann über die Küche und dann da wieder runtertropft. Naja, also ja und nein, aber also die Bedingungen sind schon noch härter, zumindest die ich gefunden habe. Ich will noch mal ganz kurz, ich hatte das schon in einer Episode mal angedeutet, dass ich da so einen Gedanken hatte, naja, diese Dichtigkeitsprüfung, die ist ja nicht so wahnsinnig billig, ne? Also ich habe, glaube ich, das letzte Mal so 130, 140 Euro bezahlt.
Dito.
Und die hat so gefühlte 20 Minuten gedauert.
Na, bei mir, ehrlicherweise, also ich warte auch drauf, aber ich sehe sogar, wenn die den Wagen dann da wegfahren von meiner Parkposition und ich würde mal behaupten, ich warte locker eine gute Stunde bis teilweise anderthalb Stunden, wobei manchmal alle zwei Jahre, so wie in diesem Jahr, habe ich dann auch gleichzeitig die Gasprüfung noch mitmachen lassen. Okay. Vielleicht liegt es auch daran. Aber so richtig schnell war ich da noch nie weg.
Okay.
Ich weiß nicht, ob die trödeln oder ob die wirklich viel machen. Das, das kann ich nicht beurteilen.
Genau.
Ja, sehe ich auch so.
Also bei dir auch so eine Stunde, Jan, oder was?
Ja, knappe Stunde. Also ja, Stunde wartet man immer. Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Stunde war es auch bei uns. Und ich sehe auch nicht, was sie tun.
Bei mir ist übrigens ist in den Bedingungen, ich habe es ja auch in unsere Shownotes kopiert, können wir später auch noch drauf eingehen, tatsächlich aufgeführt, was die in etwa machen. Also das ist ganz interessant.
Ich habe auch immer so ein Messprotokoll bekommen, also wo die dann gemessen haben und welchen prozentualen Feuchtigkeitswert sie da auch gemessen haben.
Das ist gut.
Das ist gut, ja. Ich habe mir ja auch mal so ein Messgerät selber gekauft. Es gab mal, hatten wir auch mal in irgendeiner Episode, gab mal so einen Verdacht irgendwie, dass da vielleicht irgendwas undicht sein könnte. Und dann hatte ich den, das war noch innerhalb der Garantie. Und dann hatten die mir gesagt, ja, sie können vorbeikommen oder sie messen selber, ob es feucht ist. Und dann für mich bedeutet das halt 200 Kilometer fahren und 3 Stunden Zeitaufwand. Und dann habe ich mal kurz gerechnet und habe gedacht, okay, ich kaufe mir so ein Messgerät selber. Es gibt verschiedene Messgeräte. Es gibt die ganz einfachen, die eigentlich so, sagen wir mal, für Kaminholz sind. Da sind so 2 Spitzen dran, die rammt man so in so Holz so ein bisschen rein. Aber hoffentlich nicht fürs Wohnmobil.
Für Kaminholz.
Für Kaminholz, ganz genau. Als die Wohnmobile alle noch komplett aus Holz waren, da konnte man das vielleicht auch gut benutzen. Also man rammt das so ein bisschen ins Holz rein, dass man so die oberste Schicht so ein bisschen durchdringt und misst dann da die Feuchtigkeit im Kaminholz. Das ist natürlich für ein Wohnmobil bei uns eben mit so einem GFK-Aufbau, also auch in GFK ist das natürlich nicht so praktisch, das in das GFK so stark reinzurammen, damit man eventuell dahinter eine Feuchtigkeit messen kann. Da hat man nämlich ein Loch im Wohnmobil. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine andere Variante und ich hoffe, ich kriege das Wort über die Lippen. Kapazitiv wird da gemessen. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Da wird ein Magnetfeld aufgebaut und das Magnetfeld ist anders, wenn da Feuchtigkeit ist. Das kann man sich, glaube ich, so laienhaft mit Schulphysik irgendwie noch grob vorstellen, dass das sein kann. Das ist, die haben so eine Art Kugelkopf quasi vorne und die zeigen dann an und so, wie viel Prozent sozusagen die Feuchtigkeit ist. Und das habe ich mir gekauft und damit kann man halt messen. So und ja, jetzt habe ich mich gefragt, Ende der Garantie, fahre ich da jetzt hin? Und lasse vorher nochmal so eine Dichtigkeitsprüfung machen. Oder, war mein Gedanke, oder investiere ich das Geld lieber in einen Sachverständigen. Ne? Und der misst mal richtig, ne? Unabhängig und so weiter. Ja, das war mein Gedanke und so ging es los.
Übrigens noch eine ganz kurze Ergänzung. In den Garantiebedingungen und auch in den Bedingungen der Dichtigkeitsprüfung ist hier in meinen Unterlagen, die ich gefunden habe, sogar ganz klar aufgeführt, dass an den jeweiligen Durchführungen und Ausschnitten mit einem freigegebenen Feuchtigkeitsmessgerät zur Oberflächen- und Tiefenmessung, in Klammern Surveymaster SM, zum Beispiel Surveymaster SM, im Abstand von ca. 50 cm gemessen wird. Also da steht schon relativ definiert drin, wie die Messung auszusehen hat.
Ja, es ist witzig bei uns. Also in meiner Darstellung oder in den Dokumenten, die ich gefunden habe, steht quasi gar nichts drin, nur dass man es machen muss. Also die haben, also ich könnte mir vorstellen, dass es da eine SOP, also eine Standard Operation Procedure für gibt, die das Ganze dann abdeckt, die abhaken müssen, aber kennen tue ich die tatsächlich nicht. Wird auch in keinem Dokument hier bei uns
gefunden. Ich bin auch an der Stelle dem Axel wirklich dankbar dafür. Ich hätte da niemals reingeguckt, ja, wenn er uns nicht im Vorfeld für diese Episode gebeten hätte, das mal
freundlich, da war ich noch freundlich.
Es ist wirklich interessant, weil da stehen so Sachen wie Kühlschrankgitter so weit möglich demontieren und Ausschnitt prüfen und solche Sachen. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Jetzt würde ich verstehen, warum es denn doch ein bisschen länger dauert, wenn die das denn wirklich auch alles so gewissenhaft machen, wie es hier vom Hersteller gefordert ist.
Ja. Also ich hab mir halt gedacht, Mensch, Gutachter, das war das Stichwort. Und ich habe mit einem Gutachter telefoniert. Und das Erste, was er mir so gesagt hat, ist, haben Sie denn mal in Ihre Garantiebedingungen geguckt? Ja, das war so einer der ersten Sätze. Und ich komme gleich noch auf den Gutachter und würde jetzt aber mal in die Garantiebedingungen von mir, also in Anführungszeichen von mir, von Forster reinhopsen. Ich habe mir die also aus dem Heftchen, da gibt es ja so ein Dichtigkeitsprüfungsheftchen, bei Forster jedenfalls, auch wenn die das nicht mehr benutzen, sondern irgendwie elektronisch übermitteln, aber das Heftchen hatte ich noch. Und da stehen die Bedingungen drin.
Stempel.
Ach, das ist ein Traum. Ach, schön analog. Ja,
ich sammel Stempel.
Ja,
ich auch.
So, und da habe ich jetzt, ich habe mir die komplett durchgelesen. Ich habe jetzt so ein bisschen, ich will euch die ja jetzt nicht hier vorlesen, ist ein bisschen langweilig, aber ich habe mir so ein paar Punkte rausgegriffen, wo ich denke, ach, da könnte aber juristisch irgendwie Musik drin sein. Das Erste, was ich gelesen habe, war, Wasser von außen her in den Innenraum eindringt. Also es reicht nicht, wenn Wasser eindringt, sondern das Wasser muss von außen in den Innenraum eindringen. Da habe ich mir jetzt so gedacht, also wie gesagt, man kann ja immer großzügig sein, ne, klar, aber es muss Wasser sein, nicht nur Feuchtigkeit, sondern es muss schon Wasser sein. Und dann in den Innenraum, also es muss innen rauskommen. Wenn du jetzt zwischen den beiden GFK-Schichten irgendwie in der Isolierung Wasser hast, ich würde sagen, das ist nicht der Innenraum. So, erster Punkt.
Fängt der Innenraum nicht an der äußersten Lackschicht an?
Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht.
Genau. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht, aber man könnte das ja machen.
So, und dann kommt, der Käufer muss es nachweisen. Also nachweisen ist sicherlich nur, ey, guck mal, da ist undicht. Wahrscheinlich nicht, sondern es geht wahrscheinlich darüber hinaus. Komme ich gleich nochmal drauf. Und dann kommt Folgendes, das muss ich mal ein bisschen vorlesen. Dass durch den Forsteraufbau an den Anschlüssen, Bohrungen und Verbindungen in den Bereichen Fußboden, Radkästen, Seitenwand, Bugwand, Heckwand und Dach einschließlich Alkoven bei üblicher Beanspruchung Wasser eindringt. Und wenn jemand so eine Aufzählung macht, dann klingeln bei mir ehrlich gesagt voll die Alarmglocken, weil wenn man so eine Aufzählung macht, dann gibt es ja auch irgendwas, was da nicht drin ist, oder? Also sonst macht ja eine Aufzählung keinen Sinn. Wenn man einfach sagt, von dem ganzen Aufbau, dann hätte man einfach schreiben können, vom ganzen Aufbau. Haben sie aber nicht, sie haben das aufgezählt. Ich habe da schon so ein bisschen drüber nachgedacht, was fehlt denn da? Fußboden, Radkästen, Seitenwand, Bugwand, Heckwand und Dach, einschließlich Alkoven. Ich weiß es nicht, ich habe mir nur so gedacht, also die Fenster fehlen zum Beispiel oder die Klappen oder die Aufbautür und so weiter. Also ja, es gibt also sicherlich irgendwas, was da nicht zugehört. Außerdem natürlich alles, was von Fiat ist, das zählt auch nicht dazu. Bei üblicher Beanspruchung Wasser eindringt, ja, okay. Dann gab es einen weiteren Klopper, der mir so aufgefallen ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Forster das und eurer Mobil, ob die das so krass auslegen, aber es hat das Potenzial. Ne? Pflegeanweisungen von Forster sind eingehalten, dass eine Undichtigkeit oder auf Undichtigkeit hindeutende Feuchtigkeit spätestens 14 Tage nach Erkennbarkeit dem Händler gemeldet wurde. Habe ich mir nur so gedacht, Erkennbarkeit ist ja nicht erkennen. Das steht nämlich, glaube ich, bei Jan drin, dass man, nachdem man das erkannt hat, das macht. Erkennbarkeit ist ja, man hätte es erkennen können, wenn man denn hingeguckt hätte, oder?
Ja, und wenn es hell genug ist, das zu sehen oder so zu spüren. Ja.
Also wenn du dein Fahrzeug jetzt einen Monat irgendwo stehen hast und nach einer Woche dröppelt's Wasser rein, du gehst aber erst nach einem Monat da wieder rein und hast dann da kaputtes Fahrzeug. Und du hättest das nach einer Woche erkennen können und hast aber jetzt, verstehst du, so, das denke ich mir so. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo der Gutachter mich darauf hingewiesen hat und das Lob an den Gutachter kommt gleich nochmal in ganz ausführlich. Also angenommen, das machst alles richtig, ja, es tritt Wasser von außen her in den Innenraum ein, ja, tritt der Garantiefall ein, steht dem Käufer ausschließlich das Recht auf Nachbesserung zu. Ersatz von Wegekosten, Nutzungsausfallentschädigungen sowie sonstigen im Zusammenhang mit der Durchführung der Nachbesserung entstehende Aufwendungen des Käufers stehen diesen nicht zu. Okay, also es steht mir Nachbesserung zu. Das habe ich nochmal mit dem Nachweis. Ne? Wenn du also jetzt zum Nachweis zum Beispiel ein Gutachten anfertigen lässt, sind die Kosten für das Gutachten nach meiner Einschätzung, wie gesagt, bin kein Jurist, dein Spaß. Ne? Also so, jetzt habe ich mal geforscht, was ist denn diese Sache, was bedeutet das? Ja, die juristische Einschätzung dazu ist, dass die Garantie die Rechte des Käufers erheblich beschränkt. Ja, also jetzt diese Garantie. Und er kann lediglich Nachbesserungen verlangen und muss diese beim Händler geltend machen. Nachbesserung bedeutet dann zum Beispiel, wenn irgendwo an einer Nahtstelle irgendwie oder wo zwei Platten zusammenstoßen oder so irgendwie Wasser eindringt, dann bedeutet das, die machen die Silikonnaht neu. Punkt. Mhm. Das ist Nachbesserung. Und das war's. Also so riesig groß, viel Dolles kriegt man dann für seine Garantie nicht. Ne? Also zumindest ist das so möglicherweise so. Es kann natürlich sein, klar, wenn jetzt irgendwie ein Riesenriss entsteht in einem Alkoven, der ganze Alkoven reißt irgendwie, klar, dann ist natürlich Nachbesserung vielleicht auch einen neuen Alkoven dran machen. Aber das ist sicherlich nicht der Regelfall. Ne? Und dann hat der Jan, du hast ein bisschen deine Garantiebedingungen da auch reinkopiert, netterweise.
Ja, die sind jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich. Die Punkte, die mir da halt aufgefallen sind, ist, dass das Fahrzeug erlitt keine unsachgemäßige Behandlung oder Überbeanspruchung. Das ist auch so ein Punkt, wo man sagen kann, naja, was ist denn jetzt eine unsachgemäße Behandlung? Wenn ich mal über eine Schotterstraße fahre oder eine Überbeanspruchung, wenn ich mal über eine Schotterstraße fahre oder eben nicht. Das sind so Dinge, die sind grau, nenne ich sie mal. Ja, und bei mir ist halt die Beseitigung der Ursache, musst du dann halt auch melden nach 14 Tagen, aber wie du schon sagtest, nach Erkennen des Schadens. Also bei mir reicht es aus, dass ich den vielleicht mal sehe oder hoffentlich sehe. Ja, interessanterweise habe ich bei mir schon komplette Fahrzeugklappen ausgetauscht bekommen. Also es gab zwei Klappen. Einmal die große Heckgaragenklappe, die wurde getauscht vor 4 Jahren, 3 Jahren. Also gar nicht mal, dann war das Auto 2, 3 Jahre alt, da wurde die getauscht. Und letztes Jahr wurde die Gasklappe getauscht, also da, wo die beiden Gasflaschen hinterm Beifahrer stehen. Und das ging anstandslos, außer dass sie leider vergessen haben, mich anzurufen, dass die Gasklappe dann da wäre und sie das jetzt mal austauschen könnten. Und wir das erst deutlich später gemacht haben. Aber somit habe ich halt jetzt immer noch eine neuere Gasklappe, als wenn ich die jetzt schon ein Jahr länger gefahren wäre. Gut, das sind nur die Klappen, das ist relativ leicht zu tauschen, von daher. Aber das ist schon passiert, also von daher, ich habe da tatsächlich schon von profitiert. Die hatten wirkliche Feuchtigkeitsstellen, die konnte man sehen, beziehungsweise an der Gasklappe war ein bisschen Rost. Die hat unten diese Metalleinfassung, die da ist, die war dann, ja, war etwas mehr als Flugrost, was man sagen kann. Und dann haben sie die halt getauscht. Also von daher, muss ich sagen, war das okay. Bei uns sind jetzt die 7 Jahre auch bald um, so dass ich jetzt auch überlegen werde oder muss eigentlich, mache ich das weiter? Dann habe ich zumindest die Kontrolle, dass ich mir sicher bin, oder lasse ich es woanders machen oder mache ich es gar nicht? Also dann müssen wir mal in uns gehen, ob wir das jetzt überhaupt noch so weitermachen, weil die Garantie, die Sunlight da anbietet, ist halt jetzt auch ja fast abgelaufen im Herbst. Mal schauen. Vielleicht finden wir ja hier noch eine interessante Lösung dazu. Oder vielleicht hat jemand von euch draußen, auch von euch Hörern, Erfahrungen und hat vielleicht jemand, der es trotzdem machen kann und einfach sagen kann, unabhängig jetzt von den Originalherstellern, und das überprüft und sagt, naja, da müsste man dann mal rangehen. Nur die Garantie ist halt auch bei uns abgelaufen. Also, wenn ihr da was habt, meldet euch doch mal bei uns.
Ja, Thomas, du hattest auch ein bisschen in deinen Garantiebedingungen geschmökert.
Du guckst
auch schon ganz gebannt auf den Monitor.
Tatsächlich. Während ihr gerade gesprochen habt, habe ich nochmal hier die Seiten meiner Garantiebedingungen durchgelesen. Da ist aber grundlegend nicht viel anders als bei euch. Also es ist sehr, sehr detailliert erklärt, was zu tun ist nochmal. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Was da alles geprüft wird, die Klimaanlage, Dichtung erneuern, wenn vorhanden, Sattanlage, soweit vorhanden, neu eindichten und so weiter. Das sind also zusätzlich zu den Arbeiten, aufgeführte Arbeiten, ja genau. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist für mich, warum ich das auch so, ich mache das nicht nur penibel aus Garantieanspruchsgründen, vielleicht auch, weil ich natürlich auch ein bisschen Angst habe, dass gerade auch bei unserem aufgesetzten GFK-Dach, ich denke da immer weniger an die Fenster, komischerweise, ich denke da auch, was du eben erwähnt hattest, an die Dichtungsnaht, die wir ja auch haben, zum Fahrerhaus und solche Dinge.
Aber die kannst du ja relativ einfach neu machen, ne? Also das ist ja jetzt kein Riesending, oder? Also
weiß ich nicht, genau.
Was, eine Dichtnaht?
Ich weiß nicht, ob das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein Gummi, umlaufender Gummi ist, wo Ich weiß ja nicht, wie so ein Ding zusammengesetzt wird. Also bei uns, ich stelle mir das halt vor, dass dieser GFK-Aufbau, den wir bei unserem Weinsberg MQH 600, falls jetzt jemand nicht genau weiß, worüber wir gerade reden, also wir haben ja auch einen Kastenwagen mit einem
GFK-Aufbau. Cabrio quasi.
Ja, stelle ich mir vor, das wird da draufgesetzt und zwar auf so eine Art, ich laienhaft denke, auf so eine Art Gummiring irgendwo und dann wird das wahrscheinlich ja so rangezogen irgendwie, ne, über irgendein System. Wird es ja befestigt mit der Karosserie, also gespannt, ja wohl. Und ich denke mir immer, wenn da jetzt mal irgendwas wäre, das wäre maximal unglücklich. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Garantie ist die eine Sache, aber für mich hat das auch so ein bisschen was von Pflege im Sinne des Wiederverkaufs auch. Ja, also so eine Scheckheft gepflegt und Scheckheft gepflegtes Fahrzeug, wozu ich auch die Dichtigkeitsprüfung zähle, halte ich für extrem wichtig, wenn man das Fahrzeug mal wieder verkaufen möchte, dass man sagen kann, hier, ich habe es geprüft, der ist dicht, da ist alles vom Fachhändler geprüft, du musst keine Angst haben.
Ja, auch für dich als Verkäufer, ne? Also du musst dir dann nicht vorwerfen lassen, du hast eine alte Huckel verkauft, sondern du kannst nachweisen, okay, ich war damit immer bei der Dichtigkeitsprüfung.
Ist ja ähnlich wie bei der Inspektion. Da kann man es ja rein theoretisch auch handhaben, wie man möchte. Ja, ich muss nicht zur Inspektion gehen. Mhm. Ich kann bei Bedarf mal die Bremsen machen lassen, vielleicht bei Bedarf mal einen Ölwechsel. Aber ich muss ja jetzt nicht unbedingt regelmäßig einmal im Jahr oder wann oder zweimal alle zwei Jahre zur Inspektion gehen. Mhm. Die Frage ist, wie findet mein Nachkäufer das, wenn der fragt, war der denn regelmäßig zur Inspektion? Und ich sag, nö, eigentlich nicht. Das klingt vielleicht nicht ganz so seriös und nicht ganz so vertrauenserweckend, als wenn man sagt, ich habe bei einem Fachhändler vorstellig gemacht. Das Einzige, und da bin ich wahrscheinlich jetzt bei euch, ja, du sitzt da und wartest und ich habe jetzt hier gelesen, was die offensichtlich alles zu tun haben, aber du siehst es halt nicht. Was machen sie? Wie machen sie es? Machen sie es wirklich machen sie es richtig mit richtigem Gewissen? Das ist natürlich so eine Sache, da muss man jetzt halt natürlich Vertrauen mitbringen, weil am Ende wäre ich ja froh, wenn, wie sagt man in unserer Branche, wenn man vorbeugend schon Fehler feststellen würde, die mal zu einem Problem werden können.
Genau. Also wie gesagt, ich war immer überrascht, wie schnell die bei mir fertig waren. Das kann ja an meinem Händler liegen. Also da, ich war auch mal bei einem anderen Händler, das hat auch nicht länger gedauert. Und ich fand dafür 140 € ehrlich gesagt immer einen stolzen Preis. Das habe ich auch schon so gelesen, dass Leute das als Abzocke mehr oder weniger so, damit der Händler auch jedes Jahr was verdient. Das wäre der einzige Sinn der Dichtigkeitsgarantie irgendwie so, ne? Damit man den Käufer auch jedes Jahr im Ausstellungsraum hat und der auch immer neue Wohnmobile sieht und so weiter. So.
Verständlich, dass man das auch anbringen kann, ist ja gar keine
Frage. Kann man kritisch sehen. Ich glaube, meine Konsequenz ist auch nicht, dass ich gar keine Dichtigkeitsprüfung mehr machen möchte, also dass ich das komplett ignoriere, weil das natürlich doof ist, wenn du das erst nach einem Jahr oder so feststellst, dass irgendwo Wasser reinläuft oder rausläuft oder wie auch immer. Ich habe jetzt für mich vorgenommen, dass ich das einfach regelmäßig selber mache, weil bei mir sind es 3 Stunden Zeitaufwand, weil ich da zu dem nächsten Händler ist es relativ weit und ich muss da dann eine Stunde hinfahren, mindestens eine Stunde zurück, dann wartest du grob eine Stunde und so. Also das ist schon zeitaufwendig und ich mache es einfach mit meinem Messgerät selber, habe ich mir jetzt so vorgenommen. Da, wenn ich da eine Stunde investiere in gemütlich messen, dann habe ich, glaube ich, es auch nicht viel schlechter gemacht, als die es machen. So.
Aber es ist ja nicht nur die Messung mit dem Feuchtigkeitsgerät, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Also hier, um nochmal weiter vorzuführen, bei mir steht sowas hier, dritte Bremsleuchte auf Dichtigkeit prüfen, Rückfahrkamera auf Dichtigkeit prüfen, Kantenleisten umleifend auf Dichtigkeit prüfen etc. Also ja, ist es ja nicht nur mit der Feuchtigkeitsprüfung getan. Ne? Ich glaube, du musst auch einen Blick dafür haben, wo du gucken musst, welche Einbruchstellen für Wasser vielleicht in Frage kommen. Und ich glaube, da leben die auch vielleicht sogar tatsächlich von ihrer Erfahrung. Ich weiß zum Beispiel aus der VW Grand California Kombi. Ein Riesenthema, die dritte Bremse.
Gut, wenn ihr einen Grand California habt, dann fahrt bloß zur Dichtigkeitsprüfung.
Da wisst ihr Bescheid, da gab es ja ewige Themen mit dieser dritten Bremsleuchte, die immer undicht ist und wo das Wasser
aber ins nicht Bett nur
hinten gelaufen ist. Ja.
Auch vorne, ne? Irgendwie bei der Fahrradtür irgendwas.
Da. Und das könnte für mich natürlich der Vorteil des Fachhändlers sein, weil die, wenn es denn der Mechaniker ist, der jetzt vielleicht schon jahrelang da arbeitet und auch vielleicht schon mal undichte Fahrzeuge gesehen hat, dann weiß der, wo der gucken muss.
Hm. Genau. Ich habe euch in die Shownotes mal einen Link gemacht von transitfrei.de. Das ist so ein Blog. Jan hatte auch schon das Vergnügen, bei Camperstyle zusammen mit denen in so eine Caravansalon-Nachbetrachtung zu machen. Da wird beschrieben, wie man so eine reine Messgerät-Dichtigkeitsprüfung natürlich ohne die potenzielle gute Erfahrung eines langjährigen Mechanikers, wie man so eine grundsätzliche Dichtigkeitsprüfung machen kann. Aber du wirst mir zustimmen, dass wenn durch die dritte Bremsleuchte Wasser eintritt, dass man das dann auch messen würde. Also ob ich jetzt Erfahrung habe oder nicht.
Absolut.
Also wenn es eintritt, dann kann man es messen. Ja. So. Okay, ich komme zum Gutachter, wenn ihr nichts mehr habt.
Mhm. Sehr gerne, da bin ich gespannt.
Ich habe mir gedacht, Mensch, diese 140 Euro sind ja vielleicht besser bei einem Gutachter angelegt. Und vielleicht muss ich noch 50 Euro drauflegen oder sowas. Und dann misst der mal für mich, ja. Und ich habe herausgefunden, es gibt einen Gutachterverband unter der Caravaning Gutachterverband e.V. Link ist in den Shownotes. Und da könnt ihr dann auf der Webseite suchen mit eurer Postleitzahl etc. Und dann findet ihr einen Gutachter dieses Verbandes in eurer Nähe. So, da habe ich mehrere angeschrieben. Einer hat sich sinnvoll zurückgemeldet. Und dann hat er mir geschrieben, naja, rufen Sie mich mal an, ne? Und das ist übrigens Herr Bischof aus Bottrop. Ich habe euch, auch wenn ich nichts von ihm bekomme dafür, habe auch nicht geschrieben hier, ich bin vom Abgefahren-Podcast oder irgendwie sowas, sondern das mache ich immer so als Axel Schemberg. Ich habe ihm den Link zu ihm in die Shownotes auch gepackt. Vielleicht, wenn ihr wirklich ein Problem habt, vielleicht ist das ja eine gute Möglichkeit, das zu machen. Also er hat mir gesagt, naja gut, was mache ich, wenn Sie zu mir kommen? Ich mache eine Feuchtigkeitsmessung. Dazu hat er verschiedene Messgeräte, diese Kaminholzdinger, das hat er erst gar nicht. Dann macht er eine sensorische Prüfung. Das heißt, er riecht, ob es muffig riecht.
So. Das kann ich auch.
Genau, das habe ich gedacht, das könnte ich vielleicht auch machen. Was ich dann nicht mehr machen könnte, wäre der dritte Schritt. Wenn es draußen kalt ist, also es geht nicht im Sommer, wenn es draußen kalt ist und innen warm, dann kann man mit einer Wärmebildkamera feuchte Stellen finden, weil die kälter sind als andere Stellen. Er hat mir erklärt, dass man mit so einem Messgerät, wie ich es habe, nicht immer alles messen kann, weil diese Messgeräte, das ist zum Beispiel bei Thomas doof, weil diese Messgeräte mit Metall ein Problem haben. Also die funktionieren nicht, wenn da Metall ist. Und es gibt wohl in Aufbauten zum Beispiel auch so Metallnetze zur Verstärkung oder sowas in der Richtung. So dass man dann in Anführungszeichen, das finde ich gar nicht so schlimm, dass man in Anführungszeichen Feuchtigkeit misst durch dieses Metallgitter, wo gar keine Feuchtigkeit ist. Das finde ich den weniger schlimmen Fall, ehrlich gesagt. Wenn ich messe Feuchtigkeit und denke, ich habe ein Problem, finde ich weniger schlimm, als wenn ich die Feuchtigkeit nicht messe und ein Problem habe, ohne es zu wissen. Aber gut, Wärmebildkamera, das wäre dann sozusagen eine Möglichkeit, wenn er da mit dem Messgerät nicht weiterkommt. Dann hat er mir gesagt, wenn Sie dann zu mir kommen, dann räumen Sie bitte vorher Ihr ganzes Wohnmobil leer. Also alle Schränke ausräumen, die ganze Garage ausräumen, alles raus, alle Matratzen raus und so weiter, damit er...
Sie schon meine dicken Backen hier.
hatte ich auch sofort. Da habe ich gedacht, da bin ich ja einen Tag beschäftigt oder so. Damit er, ja, es macht natürlich Sinn, ja, hat gesagt, also 190 Euro die Stunde, ne, du kannst natürlich auch ihn räumen lassen, aber das ist halt teuer, ne, und damit er an alle Stellen rankommt, leicht rankommt, ne, das ist der Sinn.
Ich kann das ja ein Stück weit nachvollziehen. Das
passt total.
Da müssen wir kurz einhaken, das ist eigentlich sowas Ähnliches, stand bei mir auch drin, man soll das Fahrzeug leer vorführen. Mhm. Ich bin aber ehrlich, ich habe es nie gemacht,
ja,
weil ich natürlich zu faul bin, von Natur aus. Ja. Aber ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen und ich frage mich natürlich auch schon, wie die Kollegen...
Es kommen erste Zweifel beim Thomas auf.
Ja, also bei den Dingen, die ich euch vorgelesen habe, dafür muss man jetzt die Matratze vielleicht nicht ausräumen,
ja.
Das sehe ich jetzt auch nicht. Aber ja, ich bin hin und her gerissen. Ein Stück weit kann ich es verstehen. Ein Stück weit wäre es mir aber auch too much.
So, okay, genau, das habe ich auch gedacht. Also das ist auf jeden Fall Aufwand. Dann hat er gesagt, naja, Also er misst dann und wenn ich möchte, schreibt er mir auch natürlich ein schriftliches Gutachten. Ne? Das kostet dann natürlich auch nochmal Geld, weil er ja da ja auch Zeit für braucht. Und am Ende wird sowas drinstehen wie, nach gründlicher Prüfung konnte keine Feuchtigkeit festgestellt werden. Das heißt nicht, dass es keine Feuchtigkeit gibt, sondern das heißt, er hat halt keine festgestellt. Und ich fand das super aufrichtig von ihm. Also er hätte ja jetzt auch sagen können, alles klar, am so und so vielten habe ich Zeit, kommen Sie vorbei und los geht's. Und also so, ich sag mal so ab 300 Euro wäre es losgegangen, ne, wenn ich das Fahrzeug schön leergeräumt hätte und er hätte am Ende nichts gefunden. Das wäre vielleicht so der Preis gewesen.
Warum sagst du immer hätte?
Ja, ich habe ihm, er hat ja dann gesagt, aber gucken Sie erstmal in Ihre Garantiebedingungen, ne? So, also angenommen, ich würde jetzt eine Undichtigkeit finden. Er hat mich erstmal gefragt, gibt's denn ein Problem oder haben Sie denn irgendwelche, so, und ich hatte noch nie mit unserem Fahrzeug irgendein Problem. Also ich hatte noch nie, dass irgendwo Wasser reingetropft ist oder ich habe noch nie, dass ich hier reinkomme und denke, oh, das riecht aber irgendwie muffig oder so, ne? Da hatte ich noch nie. Also es gibt gar keinen Anlass für irgendeine Skepsis, ne? Und dann hat er gesagt, ja, ne? Also Sie können natürlich trotzdem kommen.
Sehr aber, gerne, natürlich.
Aber was sagt denn Ihre Garantie?
Bling, bling. Bling.
Genau, was sagt denn Ihre Garantie? Dann habe ich ja Garantie gelesen, da steht ja oben, naja, wenn irgendwas undicht ist, dann machen wir die Silikonnaht neu. Und deshalb habe ich ihm dann abgesagt, habe ihm extrem gedankt für seine super Aufrichtigkeit. Also das fand ich schon richtig gut.
Sehr eine ehrliche Art.
Sehr ehrlich, sehr ehrlich, genau. Und ja, habe ihm aber abgesagt, dass ich da nicht komme, genau.
Aber ich sehe tatsächlich gerade neues Geschäftsfeld für mich. Diese sensorische Prüfung, die ist total cool.
Ja.
Weil wir können ja bei uns an. Warte mal, Moment, jetzt bin ich.
Ja, schon. Jan.
Pass aber auf. Wir können nämlich mit unseren Messgeräten können wir die Luft aufsammeln und könnten dann mit bei uns in der Firma quasi mal messen, ob da wirklich diese Sachen drin sind, die du als muffig und Keller und so riechen würdest. Mhm. Und dann könnten wir da ein Gutachten draus machen und sagen, ja, wir riechen das oder wir riechen das nicht. Mhm. Ich denke mal drüber nach, das klingt spannend.
Ja.
Das ist übrigens wirklich
was Tolles. Nein, das Tolles. Ist Spaß.
Ja, das ist aber wirklich was Tolles. Also der Begriff ist toll. Und es ist im Übrigen, was meine Frau und ich so oft haben, wenn wir in das Mobil kommen und sagen, Mensch, der riecht immer noch so frisch, so wie am ersten Tag. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist ja so ein erster Eigentest, den man macht. Und genau wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, wenn du ein Problem hättest, würdest du es sehr schnell durch muffigen Geruch schon mal wahrnehmen, ehe du dann vielleicht die ersten Flecken irgendwo dann auch an der Wand siehst.
Genau. Haben wir auch alles nicht, ne? Also wir haben keine Schimmelflecken bisher entdeckt, um es freundlich zu sagen, also entdeckt. Und es gibt gar keinen Anlass und deshalb habe ich dann gedacht, gut, also ich muss jetzt mein Geld auch nicht irgendwie rausschmeißen zum Fenster, nur um mal einen Gutachter beauftragt zu haben.
Ich glaube, das wird dann interessant, wenn das irgendwo bei älteren Modellen vielleicht mal zu so Verkäufen kommt oder so, dass man dann nachweisen kann, hier, der ist tippitoppi, da ist alles in Ordnung.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Aber im Grundsatz verkaufst du so eine Karre ja gesehen wie besichtigt und.
Na, aber als Käufer könnte man ja sagen, da möchte ich gerne mal einmal prüfen.
Ja, okay.
Ob der wirklich dicht ist.
Das stimmt, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Da gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe inzwischen. Genau. Also das zum Thema, bist du dicht?
Interessant.
Ja. Ich war sehr überrascht auch, was die Garantie so umfasst. Man denkt ja, da werden Riesendinge ausgetauscht und so weiter. Das ist so das, was man im Kopf hat. Zehntausende von Euros irgendwie wandern von rechts nach links. Aber das ist eher nicht durch die Dichtigkeitsgarantie erfasst. Ne?
Ja, ich möchte nicht wissen, was die beiden Klappen gekostet haben. Also keine Ahnung, aber so ganz preiswert wird das auch nicht sein, ne? Wenn ich das jetzt so rekapitulieren möchte.
Ja, also ich werde das auch im Sinne meines guten Gewissens und des vermeintlichen Wiederverkaufswerts erstmal so fortsetzen, auch wenn ich dem Axel recht gebe. Bei mir ist es auch nicht so ganz einfach, weil in Mülheim der Händler bedeutet auch immer Dreiviertelstunde, denke ich mal, eine Strecke. Plus
du gibst mir das Mobil und ich fahre das dann dahin. Ich bin ja öfter da.
Ja. Aber man sitzt da nett in so einer Sitzgruppe, da habe ich auch schon mal mit dem Laptop noch gearbeitet, das passt schon.
Okay.
Okay, ja, danke für zumindest mal auch die Inspiration, mal die Garantie und die Dichtigkeitsprüfungsbedingungen sich durchzulesen, das war sehr interessant. Das habe ich nämlich noch nie gemacht.
Ja.
Doch, witzigerweise habe ich das ja alles gemacht, als wir das Gerät gekauft haben. Ja, dann liest man sich das ja alles durch, ist ja alles ganz spannend. Aber im Kopf haben ist dann noch was anderes, ne? Mhm. Sagen wir mal, was war. Also war jetzt schon wieder eine Inspiration.
Ich habe noch was mitgebracht, Thomas.
Ich ahne, was du in unserem gemeinsamen Chat auch schon mal angebracht hast.
Ganz genau, da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen können, was ich in unserem internen Chat angebracht habe. Thomas, sprich es aus. Hau es einfach raus.
Ich denke, du spielst an auf unseren Versicherungswechsel. Genau. Wir haben es, glaube ich, auch namentlich in einer der letzten Episoden schon mal benannt, ja, dass wir gewechselt, also gerade auch Axel und ich sind gewechselt zur Hook. Mehr oder weniger zufällig. Das heißt, wir haben uns natürlich schon abgesprochen, habt das mal gecheckt und wir haben jeder für sich sein Wohnmobil gecheckt und sind zu dem, wir beide sind zu dem Schluss gekommen, dass es für uns die günstigere Variante ist. Beim Jan war das eben nicht so. Wir hatten es dann auch in der Episode schon so mal dargelegt. Und jetzt kommt das Interessante und auch da einen großen Dank an Axel. Mir wäre es tatsächlich sogar durchgegangen. Ja, wir haben abgeschlossen seinerzeit zu einem Betrag X, genau wie der Axel auch. Und dann ist es oft
so. Der gleiche Betrag, ich hatte auch Betrag X.
Ja, und dann ist es oft so, dann kommt oft Post, ja, dann kommt irgendwann mal noch Werbung und dann Versicherungsschein und dieses und jenes. Und dann kam nochmal Post und das legst du dann irgendwie weg, denk, ah ja, hier gehört zur Kraftfahrzeugversicherung. Und dann fragte der Axel, hat sich bei dir auch der Beitrag erhöht? Und ich so, oh, da muss ich mal gucken. Die Unterlagen zusammengekramt und tatsächlich hat sich einfach mal per Schreiben, in unserem Fall, ich habe das mal gegengecheckt, der Jahresbeitrag der Hook dann plötzlich innerhalb von einem Monat um 100 Euro erhöht.
Genau.
Was war bei dir?
Ja, bei mir ist es auch so ähnlich gewesen. Also bei mir waren es so grob 80 Euro, die der Beitrag quasi, ich sag mal nachträglich, das ist juristisch nicht so gemeint, aber nachträglich höher geworden ist. Und ich hatte das auch schon irgendwo mal gelesen, dass das passieren kann irgendwie. Und die RMV hat ja auch, also wir waren alle drei bei der RMV, was ja letztlich die KRAVAK-Versicherung dann ist. Ja. RMV ist ja nur der Versicherungsmakler. Und man kündigte aber bei der RMV und das haben wir auch gemacht. Und dann kriegst du auch so ein Schreiben und da steht auch so drin, die Sonderbedingungen können nicht zu einer anderen Versicherung mitgenommen werden und sie können aber bei uns bleiben und so weiter. Ich habe das für Versicherungsmakler bla bla gehalten. Aber es ist wohl so, ich habe dann nämlich mit der Hook telefoniert, denn da stand dann, also bei mir hat sich konkret die Vollkaskoversicherung teuert um diese 80 Euro. Also bei der Haftpflicht ist alles gleich geblieben, aber bei der Vollkaskoversicherung war vorher der Schadensfreiheitsrabatt 13. Den hatte ich ja auch für die Erstellung des Angebots und so weiter, hatte ich das auch benutzt. Aus dem Schreiben der KRAVAK für 25, da habe ich diese Schadensfreiheitsrabatte rausgenommen, dann bei der Hook auf der Webseite eingetragen, die haben mir das Angebot gemacht. Es war ja gute 300 Euro billiger, also 660 statt 960 so grob, war es billiger und bei dir war es ähnlich und wir haben gewechselt. So. Und da war es eben Schadensfreiheitsklasse 13 bei der Vollkaskoversicherung. Und bei der geänderten Abrechnung stand dann bei der Vollkaskoversicherung, wir haben den Schadensverlauf von ihrem Vorversicherer erhalten. Thomas hält schon alles hoch. Du musst das Adressfeld abdecken, sonst können das die Zuschauer sehen.
Nein. Da lagen hier noch liegen, ja.
Und da habe ich so gedacht, ich hatte aber nie einen Vollkaskoschaden. Also wie kann sich der Schadensverlauf und so weiter, und habe da angerufen. Und das hat sich von 13 auf 5 geändert. Also das sind wohl die unfallfreien Jahre, ne, bei der Vollkasko. 5 Jahre passt ja irgendwie, ne, 2020 bis 2025. 13, das wäre ja schon irgendwie ein bisschen weiter. So, und dann hat sie mir gesagt, ja gut, das ist das, was die KRAVAK Ihnen gemeldet hat. Ja, Schadensfreiheitsklasse 5. Und sie hat auch gesehen, dass da kein Vollkaskoschaden jemals gemeldet war, aber das fand sie auch alles komisch, also die Mitarbeiterin von der Hook, die das jetzt vielleicht auch nicht so weiß, also ich habe jetzt da nicht mit irgendwelcher Pressestelle oder was telefoniert, ne? Und ja, also das ist wohl der Unterschied, dass diese Sonderbedingungen von der RMV, das bedeutet wohl, dass man bei der Vollkaskoversicherung 8 schadensfreie Beitragsjahre sozusagen on top kriegt. Und die Einsparungen von 300 Euro sind jetzt halt nur noch so 227, ja, habe ich genau ausgerechnet.
Mhm. Ja, es ist immer noch günstiger in Summe. Also der Wechsel hat sich auf jeden Fall noch gelohnt. Mhm.
Ja.
Ja, aber vielen Dank für den Hinweis und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Prüft das einfach mal, damit ihr gewappnet seid und wisst, was eure Versicherung jetzt letztendlich wirklich kostet.
Und wenn du zu Hook wechselst, also von der Krawack zu Hook, weil es, weiß nicht, 30 Euro billiger ist, dann ist es vermutlich ein Fehler. Ne? So, nur so, genau.
Genau. Ja, haben wir alles richtig gemacht mit unseren jungen Fahrern, ne? Dass wir nicht gewechselt haben.
Mhm. Ja, je nachdem, das wissen wir nicht.
Ja, genau. Man weiß es. Nein. Aber die Angebote, die von anderen Versicherungen, wir haben ja nicht nur eine angeschrieben, die dann waren, die waren schon nochmal deutlich teurer als das, was wir hatten. Und von daher, aber das liegt halt bei uns daran, dass wir sehr, sehr, sehr junge Fahrer haben, die dann auch das Wohnmobil bewegen und auch bewegen sollen.
Ja.
Und von daher lohnte sich das dann an der Stelle für uns halt nicht.
Genau.
Jetzt würde ich an dieser Stelle sagen, wenn wir dann einen hätten, Herr Kapellmeister,
oh ja,
bitte einen Tusch einspielen. Axel,
der ist gut.
Der ist gut. Dein Job, bitteschön.
Ich durfte einmal in meinem Leben Glücksfee sein. Das war ja so schön, obwohl eigentlich
mit langen blonden Haaren und so.
Stimmt, eigentlich habe ich den blonden Engel im Haushalt genommen als Glücksfee. Wir durften ja was verlosen. Die Anke hat uns ja total nett, danke nochmal an dieser Stelle, die Anke Globi, die vom Womo Verlag oder die den Womo Reiseführer für Dänemark geschrieben hat, die hat uns einen Reiseführer geschickt und den durften wir verlosen und dazu musste man einen Beitrag kommentieren, warum man den denn haben will. Das haben auch, gab 40 Kommentare unter dem Beitrag.
Cool. Mhm. Richtig cool.
Also wir merken, dass ihr das gerne macht. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht öfter mal in Zukunft ermöglichen können. Und es gibt einen Gewinner, nämlich den Markus. Und genau, jetzt lesen wir die Adresse vor. Nein, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, Markus.
Herzlichen Glückwunsch, Markus.
Ja, Glückwunsch auch hier, von hier.
Markus hat sich auch schon zurückgemeldet beim Axel. Die beiden sind schon in Kontakt getreten.
Ja, und ich habe es auch schon losgeschickt. Ich habe ihm das nur noch nicht geschrieben. Das mache ich aber gleich noch. Und es Perfekt. Ist auf dem Weg. Und ich hoffe, er hat viel Spaß damit und schreibt uns mal, wie es in Dänemark war.
Super. Vielen, vielen Dank, Axel, für deine Mühe.
Mhm.
Und dann hoffen wir, dass wir das demnächst nochmal wiederholen können.
Alles klar.
So machen wir das. Ja, apropos Insta. Folgst du uns da schon oder folgt ihr uns schon? Hier nochmal kurz der Aufruf. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Insta folgt. Auch wenn das gar nichts mit Podcasts zu tun hat. Aber klar, natürlich verbreiten wir da ab und zu mal ein paar Bilder und solche Sachen. Hilft uns einfach, ja, realistisch gesehen zu werden und von Partnern, die man mal anschreibt, also Partner ist das falsche Wort, aber von Leuten, die wir mal anschreiben, mit denen wir vielleicht mal ein Interview oder mal ein Gespräch führen wollen, die gucken dann gerne mal auf Insta und sagen dann, ja, ihr habt ja nur ein paar Follower, ne? Also ihr seid ja nichts wert. Aber Insta, also Podcast ist halt nicht Insta und von daher, uns ist es lieber, ihr hört uns zu und gebt uns mal eine Rückmeldung, aber es hilft natürlich auch, wenn ihr da ein bisschen folgt. Von daher sind wir ein bisschen penetrant und bringen das gerade in jede Episode rein. Also folgt uns doch auch gerne da an der Stelle.
Machen auch schon viele, ne? Also es ist schon deutlich nach oben gegangen. Vielen Dank dafür. Aber legt doch noch einen zweiten Account an und folgt uns doch auch mit dem. Genau. Ja. Ich habe aber noch was und zwar, Jan, letztens habe ich mal in einen anderen Podcast reingehört, Camping-Podcast, und dann dachte ich so, habe ich da was nicht mitgekriegt? Die sprachen darüber, dass der B-Klasse-Führerschein, also der normale PKW-Führerschein, jetzt auch demnächst, also in 2025 bis 4,25 Tonnen.
Schön wär's, oder? Ist ja im Gespräch, ne? Oder war
bei denen klang das, also die hatten dann auch so Einspieler, wo sie so ein Interview mit jemandem vom ADAC hatten und so. Und ich dachte da, also habe ich das denn wirklich verpasst? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil wenn das passiert, würde ich erwarten, dass die alle YouTube-Kanäle voll sind mit jetzt 4,25 Tonnen und so weiter.
Mhm. Stimmt. Mhm.
Und ich habe nichts.
Da würde selbst die Bild-Zeitung drüber berichten.
Wahrscheinlich. Und ich habe nichts davon wahrgenommen und dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und ja, also so wie ich die verstanden habe, ist es jedenfalls nicht, sondern das ist weiter in Verhandlungen da bei irgendeinem EU-Gremium und ja, also ist noch
ja.
nicht.
Liebe Grüße an die Podcast-Kollegen.
Von genau. Oh, ich hatte den Namen gar nicht gesagt, Thomas, ja. Da war nicht alles Gold, was glänzt. Genau. Okay. Dann haben wir noch eine Sache, die wir schon in unserer letzten Episode hatten, aber vielleicht habt ihr die letzte Episode nicht gehört. Wir wollten nämlich.
Ja, die war zu kurz.
Die war so kurz.
Überspringen die dann alle.
Ja.
Das ist man nicht gewohnt hier.
Wir wollten nochmal darauf hinweisen, oder?
Eine Sprint-Episode.
Ja.
Ja, wir freuen uns nämlich immer noch, oder?
Ja.
Es wird, also eigentlich wird die Vorfreude ja mit jeder Episode größer. Wir freuen uns auf euch in Enkirch.
Mhm.
Wir wollen mit euch in Enkirch ein wunderschönes Wochenende verbringen. Hört dazu die Episode
86,
genau, hört euch die Episode 86 an, dann wisst ihr, was euch dort erwartet, was ihr tun müsst, um dabei zu sein, wann das Ganze stattfindet, da findet ihr alle Informationen.
Ach, weißt du was,
oder
Thomas,
auf der Webseite.
Ich bin großzügig und würde sagen, wir hauen das auch in diese Shownotes nochmal rein, das wäre doch was, oder?
Das wäre was, da kann man per One-Click hier sich alle Informationen cachen und dann seid ihr sofort voll informiert.
Sehr cool. Ja, aber lass uns das auditiv ruhig schon mal sagen. Freitag, der 11. bis Sonntag, der 13. Juli. Das sind die drei Tage, an denen wir uns treffen oder gerne mit euch treffen. Wenn keiner kommt, treffen wir drei uns. Auch gut, aber
auch lustig,
ich glaube ein paar, auf jeden Fall, aber ich glaube es kommen ein paar und es wird ein lustiges Wochenende, ein spaßiges Wochenende.
Und wenn man hier so im Winter bei so einem miesel Wetter rumsitzt, dann ist die Vorfreude eben noch viel, viel größer. Wenn ich an Juli denke, an der Mosel, das könnte wirklich
cool. Mein Opa hat immer Juli gesagt, immer wenn er
Juli. Damit es keine Verwechslung zum Juni gibt.
Juno.
Den Juno.
Ja. Juno und Juli.
Genau. Ja, das machen ganz viele.
Der Opa. Das wird gut. Aber wir haben noch mehr gut, denn wir kriegen inzwischen schon richtig viel. Wir haben da auch immer drum gebettelt und wir freuen uns auch jedes Mal darüber.
Ja.
Rückmeldung, Thomas.
Genau, ja. Da schließe ich gerade der Kreis. Wir haben eine Rückmeldung bekommen vom Karl-Heinz. Das war ein Teilnehmer von uns, von unserem ersten Podcast-Treffen an der Mosel. Ich darf das auch mit Verlaub sagen, definitiv unser ältester Teilnehmer. Sehr erfahrener Camper, der mit seiner Frau da war. Beim zweiten Treffen hat es aus gesundheitlichen Gründen leider nicht geklappt. Aber Karl-Heinz schreibt uns regelmäßig und hat uns hier einen kleinen Tipp zu einem Seesack geschickt, den man ja verwenden könnte, um gewisse Sachen zu deponieren. Ich wollte an dieser Stelle einfach nochmal liebe Grüße raussenden und wir hoffen, dass wir dich vielleicht dann beim nächsten Podcast-Treffen wiedersehen. Vielen Dank, Karl-Heinz, für deine E-Mail.
Ja. Und dann hat sich Ralf bei uns gemeldet zu der Schweden-Episode und also ist eine etwas ältere Episode und hat dann nochmal nach den Links für Polarsteps und so weiter gefragt. Er hat auch inzwischen, hatten wir das schon mal gesagt, dass wir die nicht rausgeben, also Jan und ich nicht. Bei Thomas kann man leicht folgen, muss aber auch anfragen und er hat das auch verstanden und war auch alles okay. Genau, hat er sich nochmal gemeldet. Genau.
Ah, wenn wir uns auf unserem Treffen treffen, dann können wir auch darüber reden.
Weil, das stimmt.
Wie gesagt. Bei mir sind es halt nur die bekannten Leute.
Aber dein Aufruf, Jan, der war ja sehr erfolgreich, oder? Also da gab es mehrere Rückmeldungen.
Gab auf jeden Fall. Ja, ich habe ja gefragt, wer war schon mal in den USA, ist vor allen Dingen da Wohnmobil gefahren und hat da mal Urlaub gemacht. Und es kamen einige Rückmeldungen. An dieser Stelle auch, ja, vielen Dank auch an Ralf und Thomas, der dann nochmal einen Kommentar abgegeben hat. Ich habe das sehr genau verfolgt, was ihr da gemacht habt und nochmal nachvollzogen. Es gab dann auch noch andere Rückmeldungen auch auf anderen Kanälen. Ich habe dann auch ein Telefongespräch mit Silke führen dürfen. Sie hatte sich per E-Mail gemeldet und auch da gab es einige Informationen zu Reisen. Was wir festgestellt haben, ist, viele haben über Agenturen sozusagen all-in alles gebucht. Also sprich eine Reiseagentur, die dann den Flug mit dem Wohnmobilvermieter macht und schon quasi die Route ausarbeitet und sowas. Und tatsächlich haben wir sowas dann auch schon angefragt. Also wir sind jetzt schwer in den Vorbereitungen, wie wir unseren Urlaub dort planen. Und wir sind aber tatsächlich an den Punkt gekommen, dass
Cliffhanger?
Ja, können wir machen, aber ganz kurz, dass diese Agenturen zwar alles schön ausarbeiten wollen, aber das in der Regel mit so viel Details verbunden ist, sodass wir da eine eigene Planung draus machen. Und die, Jetzt kommen wir zum Cliffhanger. Werden wir mit Sicherheit mal irgendwann in einer der nächsten Folgen mal durchgehen, wenn wir dann auch einen Schritt weiter sind. Also ich wollte jetzt, keine Sorge, Axel, nicht in die Details gehen. Aber das war ein so ein Ding aus den Rückmeldungen. Viele haben es über die Agenturen gemacht. Und ich danke allen, die da was geschrieben haben, weil es hat echt geholfen, ein bisschen zu sortieren, wo wir da jetzt ja unseren Weg gehen werden.
Ja, schön. Also da bin ich auch schon total super gespannt auf die Episode zum Thema USA.
Ja, die müssen wir eigentlich mit ganz vielen Leuten machen, weil die mache ich ja nicht alleine, sondern meine Mädels und auch, also meine Familie, die sind da ganz tief drin und planen da. Leider muss man da sehr genau planen, weil du kannst nicht einfach auf gut Glück dahin fahren und sagen, ja, ich würde gern in dem Nationalpark vorne in erster Reihe stehen mit dem Blick auf die Berge oder auf den Canyon und weil das musst du alles buchen. Das muss man leider buchen. Also das wird ein Roadtrip, der in festen, wie soll man sagen, Bahnen läuft. Aber gut, dazu mehr später. Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch.
Dazu ein kleiner Fernsehtipp. Road Trip America. Ich weiß gar nicht. Ich glaube Kabel 1. Also ich bin da durch Zufall.
Auf Join gibt's das.
Ja, ja. Drei Köche, bekannte Köche aus Deutschland, unter anderem hier der Rosin. Wie heißt der mit Vornamen?
Frank
Rosin aus Dorsten, ganz bei uns um die Ecke. Oh mein. Auf jeden Fall drei Köche unterwegs in einem Mobil. Ich glaube, ähnlicher Natur, so wie ihr euch das vorstellt.
Ja, das, was wir gebucht haben.
Was ihr gebucht habt, genau.
Ein zumindest Ford, das, was ihr auf dem Bild gesehen habt. Wir haben es noch nicht geguckt.
Basis.
Ja, ist alles fast Ford-Basis.
Krasses Teil, ist total witzig. Die sind auch über mehrere Wochen in Amerika unterwegs. Und da kriegt man schon so ein bisschen Appetit.
Mhm. Ja. Ist auch unsere.
Bei Köchen sollte man auch Appetit bekommen, Thomas.
Richtig.
Ja. Wir haben noch ein bisschen mehr Rückmeldungen bekommen, auch nochmal ein netter Kommentar zur Schweden-Episode, also auch nochmal an den Ralf, danke. Und Paris, es gibt ein Update zu Paris.
Ja.
Genau, das würde ich auch mal vorlesen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die alle jetzt, aber und zwar sind die Arbeiten da, Renovierungsarbeiten nach Olympia abgeschlossen. Und die haben jetzt auch ein Restaurant da am Eingangsbereich. Pizza soll ganz gut sein. Dann gibt's weiterhin den Shuttlebus, den kann man machen, den kann man nutzen in Paris. Und die Fahrt ist 2 Euro, also auch noch überschaubar. Fährt dann eben zu bestimmten Zeiten nicht, muss man ein bisschen drauf achten. Und dann haben sie Mehrtagesticket, hat uns der Georg geschrieben, kann er empfehlen. Das lohnt sich dann schnell, wenn man da auch ein bisschen mehr fährt. Und als kostenlosen Aussichtspunkt hat er das Kaufhaus Lafayette empfohlen. Da waren wir damals auch. Und das
hast du auch schon empfohlen.
Genau. Und dann natürlich wirklich, was wir damals noch nicht hatten, also bei uns dreien noch nicht. Notre Dame ist natürlich wieder eröffnet. Damals bei uns war das ja Baustelle. Da konnte man nur von außen die Baustelle besichtigen. Und er hat noch den Tipp, Jan, ich weiß gar nicht, da wart ihr auch nicht, ne? Ihr wart nicht in Versailles auf dem Platz, ne?
Wir waren in Versailles, aber nicht auf dem Platz,
genau. Genau, es gibt noch einen Utopia-Platz in Versailles. Ja. Wer also lieber weiter außerhalb stehen will oder was, oder sowieso Versailles.
Oder nicht durch den Wald fahren will mit dem Fahrrad in der Nacht.
Genau, am Rotlicht vorbei. Genau, und da gibt es einen Regionalzug, also das ist auch eine Variante.
Ja, genau. War auch tatsächlich unsere Alternative zu dem anderen Platz. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben ganz viele Rückmeldungen. Spotify kam noch was, aber Spotify ist immer ein bisschen schwierig, ne? Da kommen wir nicht so gut ran und können schlecht antworten. Wobei ich gehört habe, dass Spotify das aufbohren will. Im Rahmen der Podcast Revolution 2024, 2025.
Ja, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, ja.
Ich übernehme gerne eine aus Spotify, aber trotzdem, weil das mehr eine Herzensangelegenheit ist. Also mein Namensvetter Thomas. Offensichtlich.
Ach komm, das warst du doch selber.
Ja, der Verdacht könnte aufkommen. Ist ebenfalls wie wir drei ja Läufer und wünscht sich eine Episode zu Laufwochenenden im WOMO. Und schreibt dazu, hi ihr drei, da ich auch Marathonläufer bin und letztes Jahr in Berlin und am Rennsteig mit WOMO war, würde ich mich über eine Folge mit Laufwochenende im WOMO interessieren. Haut mal raus, bei welchen Läufen ihr unterwegs seid. Tipp vom Thomas, 1. Mai in Mendig bei Lonos Vulkanlauf. Ja, Thomas, also ich gefühlt bin ich der Einzige von uns dreien, der jetzt auch schon mal bei Laufveranstaltungen, oh, jetzt kriege ich gleich Ärger. Nein, sonst würde ich aufbohren, würde ich sagen, bei Marathonläufen.
Okay, ja, Streber.
Sogar an der Strecke gestanden hat. Ich habe da ja schon mal drüber berichtet. In Flensburg kannst du auf der Marathonstrecke campen, und zwar höchst offiziell. Das habe ich schon zweimal gemacht, habe ich aber auch schon berichtet hier im Podcast. Ansonsten gar nicht mal so viel bei Laufveranstaltungen oder gecampt, weil ich jetzt momentan aber auch mehr auf dem Rennrad unterwegs bin. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Können wir gerne mal angehen, das Thema. Man könnte es auch noch ein bisschen aufbohren, kann sagen, campen bei Sportveranstaltungen.
Sportveranstaltungen im weitesten, ja.
Ne, im weitesten ja. Sinne, dazu können auch Radrennen oder was weiß ich.
Wandern. Tatsächlich hatte ich Rennsteig auch mal geplant. Das ist aber dann wegen Corona ins Wasser gefallen. Also nee, nicht ins Wasser, also woanders hingefallen. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung, dass du ja so ein bisschen Sternlauf machst und man woanders startet, als man dann ankommt und man gern das Womo ja auch am Ziel hätte, als auch ja. am Start.
Ja.
Und da hatten wir schon einen coolen Plan und ich habe einen Arbeitskollegen, nee, einen Kunden von uns, der das mitgemacht hätte. Und da hatten wir eigentlich einen coolen Plan. Leider ist es dann ins Wasser gefallen und danach hat sich's nicht mehr ergeben. Also Rennsteig fände ich auch nochmal cool.
Backyard Ultra, da hat der Thomas ja auch schon gemacht. Dafür ist natürlich, glaub, du hast nur zugeguckt, Thomas, ne?
Ich habe nur zugeguckt,
genau. Aber dafür ist natürlich genial. 6,7 Kilometer, da kannst du quasi nach jeder Runde in dein Wohnmobil ja, gehen.
Absolut. Mhm. Genau, du hast ja dann eben, je nachdem wie schnell du die Runde läufst, hast du die Zeit bis zur vollen Stunde zur Regeneration. Und was du da machst, ist eigentlich relativ egal. Wenn der Camper nicht so weit weg ist, könntest du dich da auch noch mal eben ins Bett.
Wir waren doch mal bei Peter, mit Peter und Hego bei einer Laufveranstaltung, wo die 24 Stunden gelaufen sind, auch auf so einer, weiß ich nicht, 3 Kilometer Runde.
Ja.
Da haben die gecampt und wir haben da auch gecampt an dem Abend. Ja. Da kriegen wir eine große Episode zusammen.
Und Teaser. Ich war tatsächlich auf keiner Laufveranstaltung, aber ich war tatsächlich mit meiner Lieblingsehefrau im Sommer in der Eifel und wir haben quasi auch, es war kein Wochenende, okay, aber ich glaube, da geht's auch nicht drum, da mit im Wohnmobil gestanden und so und da wird's bald eine Episode geben.
Und nochmal, Teaser, wir hatten es gerade schon, in Enkirch kann man das auch sehr gut verbinden. Denn wir sind sportlich unterwegs und wenn nicht alle Stricke reißen, werden wir auch, wie gesagt, haben wir ja schon in der vorangegangenen Episode erwähnt, werden wir auch eine Laufrunde wieder anbieten. Also campen und laufen mit uns.
Stimmt. Ja, aber ihr müsst nicht laufen, mit uns laufen, wenn ihr nach Enkirch kommt. Ihr dürft.
Absolut.
Oder ihr könnt, wenn ihr nicht wollt oder nicht
alles
könnt. Nichts. Oder genau.
Alles kann, nichts muss.
Ja. Irgendwie so.
Okay. Ja, Mensch, dann gab es noch eine Rückmeldung. Nee, oh, es gibt noch
ganz viele.
Ja, es geht weiter.
Also von
alle vorlesen, oder? Vorlesen.
Von Max, also danke dafür, wir waren nicht auf der CMT und deshalb gibt es da auch keine Episode von uns zu. Und wenn du da was zu mitbringen möchtest, dann haben wir ja die Call-In-Show und vielleicht passt das ja bei dir und du kannst anrufen oder uns vorher eine paarminütige Einschätzung zur CMT gerne schicken, dann bauen wir die in die Episode ein. Genau.
Eine weitere Rückmeldung auf Insta haben wir von Thomas und Angela erhalten, die sich voll auf unser Podcast-Treffen freuen, ja, auf unsere erste Ankündigung und im letzten Jahr nicht dabei sein konnten. Die wollen gerne in diesem Jahr dabei sein, wobei Thomas, Angela, ihr habt geschrieben im Juni 25, das wäre dann halt nicht richtig. Wir planen ja jetzt im Juli 2025, Juli, wie wir gerade gelernt haben.
Ja.
Also, wenn ihr im Juli Zeit habt, an besagten Termin, kommt gerne vorbei. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen.
Und ja, dann
hoffentlich passt es noch.
Und dann war jemand in Wiedbergstrand, ne? Also ich habe jetzt gerade den Jingle nicht, wie es wirklich ausgesprochen wird. Wieber oder so ähnlich, ne? Genau. Und hat da wohl aber doch direkt den Standardplatz gewählt und hat empfiehlt Platz 13, Stellplatz 13, der schön ruhig liegt und hohe Hecken und so. Genau.
Vielen Dank für die zusätzlichen Tipps und Rückmeldungen zu auch unseren Reiseepisoden. Gefällt uns sehr, wenn ihr das mitlebt und uns da nochmal ein paar Informationen nachschiebt. Gerne auch auf der Webseite, wenn ihr das nämlich auf der Webseite macht, dann bleibt es für immer dort stehen. Dann können es auch eben andere Hörerinnen und Hörer genau zu dieser Episode dann eben auch nachlesen. Dann haben die auch ein bisschen was von euren Tipps.
Genau. Ja Mensch, da würde ich sagen, immer eine Handbreit Silikon in der Dichtnaht oder?
Handbreit ist aber schon gewaltig, ne?
Ja.
Ich sage ja, ich suche es nur gerade. Ah ja, immer eine nasenbreit sensorische Prüfung.
Oh, jetzt wird's, ja, ja.
Ja, dass ihr das kommende, hoffentlich nicht kommende Unheil schon riechen könnt.
Okay.
Ja, ihr seid gut.
Immer eine Handbreit Co-Moderatoren. Genau. Sehr gut. Ja. Okay. Ja, würde ich sagen, bleibt Deckel schön dicht drauf. Und
genau. Wir sehen uns demnächst.
Genau. Macht's gut.
Oder hören uns.
Jo, bis dann.
Ciao. Tschüss.
Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.